Hey und herzlich willkommen bei Deiner Beziehungsrevolution, dein Podcast für tiefe Verbindung und erfüllte Beziehungen. Hier geht's darum, dass wir alte Muster durchbrechen, emotionale Nähe aufbauen und authentisch sichere Bindung leben. Mein Name ist Silvio Sandro und gemeinsam erforschen wir die wundervolle Welt der zwischenmenschlichen Beziehungen. Heute wieder mit dabei der großartige Thorsten Wings.
Auch ich grüße euch ganz, ganz herzlich zum heutigen Thema Leistungsdruck beim Sex. Lieber Silvio, wie bist du, Achtung, jetzt kommt ein Witz, auf dieses Thema gekommen?
Ja, aus meiner Sicht heraus bin ich zu früh drauf gekommen, ne?
Oder Achtung, zu spät, hätten wir es vielleicht vor ein paar Wochen schon mal machen können, das Thema.
Zu spät gekommen, ja, stimmt. Na gut, lass mal den Witz mal beiseite, aber das Thema kann natürlich schon den einen oder anderen Schmunzel mit sich bringen, ist zumindest meine Erfahrung. Zum einen, ja, weil es, glaube ich, sehr schambehaftetes Thema ist und Lachen eine schöne Möglichkeit ist, das eine oder andere irgendwie auch zu entspannen. Und zum anderen, weil es, glaube ich, ganz, ganz viele Menschen betrifft und ich finde, dass an so manchen Punkten Humor etwas ganz, ganz Wesentliches im Leben ist. Genau. Aber ja. Wie bin ich dazu gekommen? Also im Kern, zum einen freue ich mich, dass wir zwar heute wieder eine Episode aufnehmen. Jetzt war ja die letzten Male mit der Daniela hast du eine aufgenommen, dann letztens bist du ja krankheitsbedingt mal ausgefallen, habe ich mit der Daniela zusammen zum ersten Mal aufgenommen, jetzt heute wieder so zusammenzukommen. Und das Thema liegt mir schon länger am Herzen, also grundsätzlich das Thema Sexualität, weil gerade wenn es um Beziehung geht, ist ja Sexualität ein wesentlicher Teil davon. Und die Daniela und ich haben vor, gemeinsam eine Episode dazu aufzunehmen. Und in mir war dann die Idee, ich habe total Lust, die Männer zu inspirieren mit der heutigen Episode und wichtig jetzt auch gleichermaßen die Frauen, also dass die auch ein Bild davon kriegen, wie ist es aus der männlichen Perspektive, wie erleben wir das, weil mir einige Männer zum einen in den Einzelterminen und auch außerhalb schon immer wieder zutragen, dass das Thema Leistungsdruck und auch Erektionsprobleme bei vielen Männern tatsächlich sehr weit verbreitet ist und ich einfach merke und beobachtet habe, dass da im Grunde nicht wirklich drüber gesprochen wird. Und wir haben ja eingangs schon kurz drüber gesprochen. Ich habe da so ein bisschen das rausgesucht, weil ihr ein paar Zahlen mitbringen wollt und es sind also 25%, also so jeder, also wenn du vier Männer jetzt hier hättest, wäre einer davon, der wirklich Erektionsprobleme hat und wirklich einen Leistungsdruck beim Sex hat. Und da hast ja du im Vorgespräch gesagt, ne, es ist wahrscheinlich die Dunkelziffer, sondern dass aus deiner Erfahrung heraus ja oft das viel, viel höher ist. Und das ist auch meine Erfahrung in den Einzelterminen, also viele, viele Männer, die da zu mir kommen und mir quasi ja schon ein Stück weit dieses Leid mitteilen. Und ja, da war die Idee, lass uns eine Episode produzieren, die einfach Mut macht und inspiriert, also zum einen über das Thema zu sprechen und die Männer und die Frauen dieser Welt mitzunehmen, dass das im Kern etwas sehr weit Verbreitetes ist und ganz stark auch wieder etwas zu tun hat mit unserem destruktiven Beziehungsmuster, über das wir ja schon viel gesprochen haben. Und ja, so ist es zu dem gekommen.
Ja, finde ich gut. Was ich zu dem, was du gerade gesagt hast, noch so ergänzen möchte, also zum Thema Dunkelziffer, ja, also 25% ist dann die Statistik, wie hoch ist die Dunkelziffer auch immer. Die Frage ist, wo fangen Erektionsprobleme an und wo hören sie auf? Also ab wann kann ich sagen, ist das jetzt ein Erektionsproblem? Also ich glaube, wenn jemand mal irgendwie zum Arzt geht und der Arzt sagt, ja, also der Doktor sagt genau, das ist jetzt ein, ich glaube, das nennt man erigile Dysfunktion, oder?
Ich glaube,
wenn er sagt, ja, das hast du jetzt, dann ist man natürlich auch irgendwie dann vom Mindset und so schon sehr vorangeschritten, weil dann hat es ja der Arzt bestätigt. Ja. Und dann ist es vielleicht auch schon wieder, oder garantiert schon wieder wesentlich schwerer, da rauszukommen. Aber nehmen wir jetzt mal die Menschen, die noch nicht einmal beim Arzt waren und die, ja, wie soll ich sagen, bei denen es schon irgendwie häufig klappt, aber wo vielleicht dann manchmal gewisse Situationen entstehen, wo dann Unsicherheit entsteht. Und ich glaube, da haben wir den Kern der Problematik drinnen, der sich dann über Jahre hinweg einfach so stark im Körper, im Sein, im Bewusstsein manifestieren kann. Ja. Und wenn wir jetzt diesen Anfangsbereich nehmen, würde es mich nicht wundern, wenn es weit mehr als die Hälfte der Männer sind.
Ja, das glaube ich auch, ja. Vor allem, du hast etwas Wesentliches gesagt, nämlich eine unsichere Situation. Und das ist ja etwas, was ja im Kern ganz stark, wo es ums Beziehungsmuster geht. Und das ist ja auch das, wo ich die Erfahrung mache, oder das, was die Männer mir teilen, also mitteilen, ist ja zum Großteil. Also sind wir jetzt natürlich schon richtig am Punkt. Es geht im Kern um Unsicherheit. Und wenn man sich jetzt grundsätzlich das destruktive Beziehungsmuster anschaut und man sich anschaut, wie viele Menschen im Kern in der Tiefe verunsichert sind, dann ist das für mich nur eine logische Schlussfolgerung, dass sie das auf der Ebene halt so zeigt, wie sich es zeigt. Und ich bin auch da überzeugt, dass das weit mehr sind als 25%. Genau, und mir ist an dem Punkt einfach nur wichtig zu sagen, also dass das natürlich jeder für sich selbst abschätzen soll und für sich abschätzen darf, ob ich das jetzt medizinisch abkläre oder nicht. Meine Erfahrung ist halt, dass im Kern also ganz viele körperliche Symptome sich im Grunde mit dem destruktiven Beziehungsmuster abgleichen und gleichzeitig bin ich lade ich dazu ein, wenn man sich wirklich unsicher fühlt, also das wirklich ärztlich abklären zu lassen, ob da alles ja. Auf körperlicher Ebene wirklich funktioniert, weil das ja schon was mit dem Hormonhaushalt zu tun hat, mit Testosteron und so. Ich habe auch nachgelesen, zum Teil mit der Schilddrüse in Zusammenhang stehen kann. Also da gibt es ja schon auch wirkliche körperliche Indikatoren. Also wenn da Unsicherheit und Verunsicherung in dir ist, also sagst du, boah, nein, das könnte auf einer körperlichen Ebene auch sein, lass es gern abklären und check das mit dem Arzt. Und ansonsten gehen wir halt mehr auf die psychischen Hintergründe beziehungsweise auf das Muster dahinter ein, genau.
Und ich glaube, dass das 95% aller Fälle, dass das einfach nur das ist, worüber wir jetzt reden werden. Ja, also, dass da keine körperliche Sache vorliegt. Okay, so, jetzt möchte ich mal ein bisschen Ordnung hier reinbringen.
Ja, Ordnung, richtig.
Also, lass uns mal zum Ursprung gehen. Also, Episode heißt ja Leistungsdruck beim Sex. Wir haben darüber gesprochen, was daraus folgen kann, eben Erektionsprobleme. Was würdest du sagen, was ist wirklich der Ursprung und wie kann die Situation so aussehen, die das kreiert, in dem man sich dann befindet?
Also ich glaube, ein wesentlicher Ursprung ist, dass wir keine Vorbilder haben. Ein wesentlicher Ursprung ist, dass wir, also ich spreche jetzt mal von mir, ich habe keinen Vater gehabt, mit dem ich über das Thema wirklich adäquat mich austauschen hätte können. Sexualität, Sex, was passiert da eigentlich? Die ganze Aufklärungsgeschichte ist ja eigentlich in Eigenregie in der Pornoindustrie passiert. Weil, also ich bin nur die Generation, oder? 90er-Kind, Dr. Sommer und Bravo-Heft, da wird der ein oder andere schmunzeln, das kennt man, das hat man so durchgeblättert und dann so, okay, wow, ja. Und also da hat es eigentlich keinen... Da hat es bei mir keinen Austausch gegeben mit einem Erwachsenen, der mir da irgendwie mitgenommen hätte, was da eigentlich so passiert und wie das ausschaut. Und ja, so hat halt die Recherche in der Pornografie stattgefunden. Und ich meine, wer sich Pornos anschaut, der weiß, was man dort lernt und wie Sexualität ausschaut. Und das macht halt insgeheim ungeheuer Druck, wenn du dir, keine Ahnung, da gibt es kein Video, das ist irgendwie unter 45 Minuten und der ein oder andere weiß vielleicht schon, was ich hinaus möchte. Also ihre Leistungsdruck, der da irgendwie schon ganz früh in mir zum Beispiel, also ich spreche jetzt einfach aus meiner Erfahrung, entstanden ist, weil du dir das anschaust und du denkst, ja, ich meine, das ist ja... Ich habe, keine Ahnung, eine nackte Frau gesehen und es war in mir Feuer und Flamme und es ist übergequillt an Lust und an nicht wissen, wohin mit der Energie. Ja, und dann schaust du irgendwie so ein Video an und denkst, ja gut, wie soll es denn das ausgehen? Und also ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wesentliches ist, dass wir grundsätzlich als Männer, was das Thema angeht, schlichtweg keinen Austausch adäquat gehabt haben. Das war dann vielleicht schon mit dem einen oder anderen Freund, aber das, ja, war, war nie wirklich aus der Perspektive eines erwachsenen Mannes, der in Bezug auf das Thema viel Erfahrung schon hat. Und hat halt auch etwas mit unserer Kindheit zu tun, oder? Wieder irgendwie die Bindung zu unseren Eltern, wie gut war die Kommunikationsebene und was ist da auf der Strecke geblieben und
das wäre etwas. Okay, das heißt, ich hab mal keine männlichen Vorbilder beziehungsweise Menschen, mit denen ich darüber sprechen kann. Ja, etwas, was vielleicht eigentlich die Vaterrolle irgendwann übernehmen sollte.
Ja.
Wenn ich mir jetzt dann einfach meine Familie hernehme, dann ist da einfach in meiner Familie sehr viel Scham gewesen. Das heißt, diese Rolle konnte mein Vater nicht einnehmen. Das ging nicht. Also genau wie du sagst. Dann kam halt eben das Thema Sexualität durch Biologieunterricht und vielleicht auch so Dr. Sommerheftchen und so.
Ja.
So auf der biologischen Ebene irgendwie ins Leben, aber auch nicht wirklich handfest greifbar, was du jetzt machst, wie du dich jetzt anstellst in der Sexualität.
Ja.
Also auch wieder so in der Schule das ganze Schamthema und so. Und dann kommt die Pornografie,
ja.
Wo du Bilder siehst, die nicht reell sind, wo du denkst, dass die Frauen Erwartungen haben, die sie nicht haben, wo du denkst, dass Frauen etwas wollen und mögen, was sie nicht wollen und mögen. Ja. Und jetzt würde ich gerne mal so ein bisschen reinzoomen, wenn es jetzt dann mal im frühen Alter zur Sexualität kommt. Also dann hast du halt die Situation, dass du es versuchst, entweder funktioniert es einigermaßen oder es funktioniert irgendwie gar nicht. Dann hast du natürlich auch irgendwie das Missverständnis dann mit diesem Background. Und dann, so ist es auch bei mir damals gewesen, haben die ersten Male einfach nicht irgendwie wirklich gut funktioniert. Und es war ganz viel Unsicherheit, Struggle da. Und das habe ich wirklich viele Jahre mit in mein Leben genommen. Wie ist es bei dir gewesen?
Also ich habe mir vorgenommen, für diese Episode mich so authentisch und so ehrlich und so verletzlich als möglich zu zeigen. Und ich kann mich nur relativ gut jetzt zum Beispiel an das erste Mal erinnern. Und das ist im Endeffekt eine absolute Überforderung gewesen. Also eine derartige Unsicherheit und nicht wissen, wie was da eigentlich zu tun ist, was da eigentlich passiert. Und das war Unsicherheit. Und im Endeffekt ist das etwas, was sie lange Zeit durch mein Leben mit durchgezogen hat, weil sie das halt nicht aufgelöst hat, weil ich halt im Kern zum Beispiel nie jemanden gesucht habe oder drüber gesprochen habe, weil eben, du hast das jetzt gerade vorher angesprochen, so viel Scham drauf war, weil da die Idee war, naja, also wie das muss ja, wie soll ich da mit jemandem drüber sprechen, ne? Also das kannst du ja nicht machen, das ist ja, das funktioniert ja bei jedem, das funktioniert ja nur bei dir nicht. Und aus heutiger Sicht stark gekoppelt einfach an ein destruktives Beziehungsmuster von mir, das halt sich dann im Kern immer klein gemacht hat und sich klein gefühlt hat. Und was war die grundsätzliche Angst in mir, war also in Sexualität reinzugehen, war also zum einen die Unsicherheit und zum anderen die riesengroße Angst, dass mein, und Achtung, ich sag's jetzt, mein Penis zu klein ist, eine der größten Ängste überhaupt in mir, die mich letzten Endes so daran gehemmt und gehindert hat, wirklich immer wieder meiner sexuellen Lust zu folgen, weil da einfach in mir Scham da war und Angst, sich zu zeigen, und Angst vor Bewertung und vor Verurteilung und vor ausgerichtet werden, dass man die auslacht, dass man, keine Ahnung, das weitererzählt in Freundeskreisen und so weiter. Also das war wirklich Unsicherheit, Angst und Scham hat quasi diese Zeit dominiert und hat mich letzten Endes nicht wirklich meiner Lust folgen lassen.
Ja, bei mir ist es so gewesen, Thema mit der Größe habe ich nicht wahrgenommen, das ist nie in mir gewesen.
Ja.
Bei mir, ich erinnere mich an das erste Mal noch, es war, also meine damalige Freundin, wir waren lange zusammen und hatten keinen Sex, und dann sind ihre Eltern irgendwie mal einen Tag weggefahren, und kurz bevor sie gefahren sind, kamen sie zu uns rein, wir waren bei ihr zu Hause und haben uns ein Kondom auf den Tisch gelegt und gesagt, ja, wir sind jetzt nicht da, nur falls, tschüss. So. Und das war halt abgefahren, weil klar, wir haben irgendwie ganz viel gekuschelt, uns angefasst und so, aber da war halt diese Schambarriere zwischen uns natürlich auch. Mhm. Und jetzt kommen die Eltern hin und machen das Thema Sex einfach auf. So. Und natürlich ist dann auch irgendwie mir eine Riesenfreude gewesen von yay, yippie, yay, es muss ja so cool werden. So, und dann sind wir irgendwie miteinander im Bett gewesen und fangen an, uns langsam auszuziehen. Und ja, ich hatte eine Erektion, klar. Und dann ging es darum, das Kondom drauf zu tun. Und das hat, das ging schon irgendwie, aber das hat mich halt so dermaßen abgetürnt, dass ja, er dann einfach nicht stand.
Ja.
Und das ist die erste Erfahrung mit Kondomen gewesen. Und diese Erfahrung habe ich dann lange, lange, lange Zeit, also wirklich viele, viele Jahre, in meinem Leben mitgezogen. Mhm. Dass immer dieses Muster ist von, yeah, ich bin bereit, let's go. Und dann so, oh, jetzt muss das Kondom ja auch noch drauf. Okay, gut, alles klar. Ja. Und das ist so spannend, weil sich daraus dieser Leistungsdruck dann dieser Leistungsdruck halt damit verbunden manifestiert hat. Mhm. Und ich will jetzt nicht vorweggreifen, wie ich das gelöst habe. Dazu komme ich jetzt gleich, weil wir wollen ja hier brav noch die Episodenstruktur einhalten. Ja. Aber so ist es mal einfach bei mir gewesen.
Ja. Ja, voll, kenne ich absolut. Also das Thema Kondom ist ja wieder ein eigenes Thema für sich. Also die ganze Verhütungsgeschichte und so. Aber genau, das sind die Punkte. Und
ja, so können wir festhalten, dass es verschiedene Erfahrungen gibt, die negativ sind und die dann diese Erfahrung, dass es funktioniert nicht, kreieren. Ja. Und das eigene System kreiert ja aus der Erfahrung immer wieder die Erwartungshaltung in die Zukunft. Und dann ist natürlich die Dynamik, diese Abwärtsspirale mal da. Dann passiert das einige Male und dann ist es halt wirklich erstmal zementiert in dir.
Ja, voll, absolut. Und das zieht sich und zieht sich einfach weiter. Genau. Gut, Thorsten, springen wir zum nächsten Punkt.
Ja, bitte.
Ja, also ich hätte jetzt nämlich also noch für mich notiert, also so der Körper als Spiegel, also wie sie das über den Körper zeigt, und da haben wir ja jetzt gesprochen, also dass man, also du hast erzählt von deiner Geschichte mit dem Kondom und dass er dann nicht stand und so und dir davon geht, und das ist ja letzten Endes Spiegel dessen, was in dir passiert. So, bei mir ist es zum Beispiel immer ein super krasse Übererektion gewesen. Also das ist, also ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass ich irgendwann den Ständer verloren hätte, sondern es ist halt immer, ich kann mich nicht erinnern, wann ich nicht abgespritzt habe. Weil, okay. Ja, weil so eine Überladung an Energie da war, dass das einfach in du musst einfach leisten und du musst es performen, dass sie das bei mir halt auf der Ebene gezeigt hat. So, das heißt, immer diese unterschiedlichen Ebenen, wie sie das Muster dann zeigt, im Kern geht es immer ums Gleiche, weil das ist halt unweigerlich diese Unsicherheit. Und so möchte ich halt einfach ein paar Impulse jetzt auch für die Körperebene, also enorm viel Anspannung. Also ich kann mich echt noch erinnern, wie also wirklich wie vom Kopf eigentlich bis zu den Füßen eine durchwegs dauerhafte Anspannung in mir und letzten Endes auch eine gewisse Handlungsunfähigkeit, nicht wirklich wissen, wo kann ich meine Partnerin jetzt berühren, wo ist das jetzt angebracht, darf ich das jetzt, also schon eher ja, handlungsunfähig. Und halt schon diese Performance-Geschichte, oder? Also nicht wirklich im Kontakt sein mit meinem Gegenüber, sondern diese auf Leistung und auf Druck versuchen, irgendwas zu tun, also irgendeiner Handlung zu folgen, die eigentlich gar nicht so sehr meinem Impuls entspringt. Ja. Und das schafft dann halt wieder weiter Unsicherheit, weil du die immer mehr distanzierst von dem, was eigentlich als Bedürfnis in dir da ist. Aber jetzt habe ich das ja in dem Porno zum Beispiel so gesehen, jetzt muss ich das ja auch so machen. Und also etwas, was eben für mich auf dieser körperlichen Ebene, wie sie das auch zeigt, ist, dass wir oft Dinge tun, die wir gar nicht so sehr als Impuls in uns fühlen oder wir gar nicht als Bedürfnis da haben, sondern vielleicht einer Idee folgen, eben so wie du es anfangs auch schon angesprochen hast, weil wir halt glauben, ja, das würde es gegenüber jetzt oder das muss man jetzt so machen. Genau.
Ja, und was dann ja auch noch dazu kommt, und da kann ich jetzt, müssen wir jetzt eine Frau mal fragen oder viele Frauen fragen, Frauen bekommen das ja auch mit, also Pornografie und so.
Ja.
Und das heißt, bei denen ist ja der Druck der andere, bei denen ist ja der Druck, oh, ich muss einen Orgasmus haben oder der Mann möchte das gerne. Und dann haben wir diese ganze Dynamik mit Orgasmus vorspielen und so weiter.
Ja.
Das heißt, wie schnell ist eine Frau da an dem Punkt, wo sie Lust vortäuscht, weil sie ja auch das Bedürfnis hat, dass sie als richtig wahrgenommen wird.
Ja.
So, und wenn ich mir jetzt mal hernehme, eine der Sachen, die mich am meisten antörnt, ist, wenn ich die Lust in meinem Gegenüber spüre.
Ja.
Das heißt, wenn ich spüre, dass das, was ich mache, in meinem Gegenüber Lust erzeugt, dann ist das was, was bei mir die Lust nach oben bringt.
Ja.
So, und dann bist du natürlich mit diesem Bild auf der Suche irgendwie, du willst deinem Gegenüber was schöne Momente bereiten. Das heißt, dann bist du mit diesem Pornografiestandard halt dran.
Ja, ja, voll.
So. Und jetzt feedbackt dir dein Gegenüber das ja auch noch, obwohl es eigentlich gar nicht das ist. Und da entsteht wirklich, wirklich eine fiese Dynamik.
Ja, und das ist ja das, mit dem die Pornoindustrie spielt. Ne? Also ich glaube, das, warum Menschen sich das ja anschauen, ist ja das, weil sich gegenseitig dieses Begehren auf das andere Geschlecht ist ja, glaube ich, im Kern das, was Menschen da so anzieht. Weil halt weil die meisten Menschen und auch wir ja ganz viel drüber liegen haben, was jetzt Lust angeht. Also wenn wir jetzt das Lebenslust-Retreat anschauen oder einen Themenabend zum Beispiel, wo wir ja mit Trieb, Lust und Liebe arbeiten, was es da für Zurückhaltemechanismen gibt, wie eingesperrt es ist, dass Menschen wirklich ihre Lust unentwegt durch sich fließen lassen und wirklich das Gegenüber spüren und fühlen lassen, weil da liegt ja wieder Scham oben, weil es darf man nicht, ich darf ja nicht mich im Genuss dir hingeben oder laut sein oder sagen, was ich will, meine Bedürfnisse kommunizieren. Und ja, letzten Endes ist das, mit dem die Pornoindustrie ganz stark arbeitet. Und ich glaube, dass die Sehnsucht ist vieler Menschen, dass sie sich das auch erlauben, Lust aufs Gegenüber zu haben.
Ja.
Ja.
Und da ist ja auch eine Riesenangst vor Ablehnung. Wenn ich abgelehnt werde, weil ich was vorspiele, ist nicht so schlimm, ich habe es ja vorgespielt, aber wenn ich abgelehnt werde, wenn ich wirklich meine Lust zeige, dann kann das wehtun, dann kann das tief gehen.
Sehr. Sehr. Und meine Erfahrung ist halt einfach auch aus der ganzen Begleitung mit Menschen heraus, unbewusst kriegen die Menschen das alles mit, was da läuft. Aber weil man es halt nicht anspricht und nicht drüber kommuniziert, macht man das halt mit. Sie täuscht vor, er macht seine Show, es ist immer das Gleiche. Sie weiß schon, okay, wenn das ist, ist das. Er weiß, wenn sie so macht, mache ich das. Und so ist dann halt das, wie Sexualität läuft und dass da hin und wieder einfach der Penis nicht so mitmacht, wie er vielleicht mitmachen wollen würde, ist ja auch nur klar, weil da gibt's ja nichts mehr, auf das man Lust haben kann.
Ja.
Und umgekehrt das bei Frauen, also auch viel mitbekommen, dass einige Frauen, also die Orgasmus-Thematik, das ist das eine, aber auch sich zum Beispiel schwer tun, feucht zu werden. Also die wirklich, weil halt einfach Lust so unterdrückt ist,
ja.
Da fängt es dort schon an. Und ja.
Ja.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend, wie das einfach sich auf der Ebene zeigt.
Okay, jetzt haben wir ja mal erörtert, wie so die ersten Erlebnisse in der Jugend mit dem Thema Sexualität sind, wie das Ganze sich aufbaut. Wir haben die ersten Erfahrungen und dann finden wir uns in der Körperebene wieder, die sehr, sehr viel mit Stress und Druck zu tun hat, wo doch Sexualität, Leichtigkeit, Fließen braucht, um diese viele Energie in eine Art Ekstase zu bringen, ist sie aber stattdessen Druck und gestaut. So,
ja.
Und das kann sich dann dadurch zeigen, dass man eben Erektionsprobleme hat, dass es zur Erektion nicht wirklich kommt, beziehungsweise sie ist da und geht wieder weg, oder auch, dass man zu früh kommt.
Genau,
so.
Voll.
Okay, das ist mal so dieser Dynamik-Speck. Genau. So,
ja.
Dieser Speckraum, den wir haben. Was würdest du jetzt sagen, wenn wir uns jetzt mal anfangen zu nähern von dem, okay, wie es ist, wie die Problemsituation ist und wie kann jetzt so dieser Wechsel stattfinden zu einer, ich nenne es jetzt mal, entspannten Sexualität, gehaltenen Sexualität?
Naja, also ich glaube, der Überbegriff ist mal die Kommunikation. Also lernen, also sich auszutauschen, also so wie wir zu Beginn schon gesagt haben, also es hat kaum Menschen gegeben, also in meinem Umfeld, mit denen ich mich austauschen hätte können, beginnen mal vielleicht mit einem Freund drüber zu sprechen oder mit einer Bekannten drüber zu sprechen oder mit einem Menschen, wo du einfach das Gefühl hast, okay, da kann ich mich öffnen, also einfach mal das Thema ganz klar in den Raum bringen. Und wenn du halt merkst, okay, das ist halt mit dem Gegenüber nicht so möglich, in Erfahrungsraum zum Beispiel mit dem einen oder anderen Menschen, wenn du jetzt schon bei uns in der Community mit dabei bist oder so, oder gibt es ja Therapeuten, wo man das sprechen kann, also einfach mal wirklich die Kommunikationsebene mit reinbringen und wirklich mal beginnen, über die Dinge zu sprechen, wenn dir das möglich ist, mit deiner Partnerin, mit deinem Partner. Und die zweite wesentliche Ebene wäre für mich, beginnen die Art und Weise, wie man sie sexuell begegnet, zu verändern. Also da war für mich damals ganz, ganz wegweisend ein Buch, und das möchte ich hier jeden ans Herz und an den Penis und an die Joni legen, nämlich das Buch von der Jella Krämer, das heißt Liebe würde Slow Sex machen. Und da geht es im Endeffekt darum, dass du beginnst, Sexualität mit deinem Partner, mit deiner Partnerin ganz eigenverantwortlich zu leben. Und wo es wirklich darum geht, einmal all die ganzen Leistungsthemen völlig zu entschleunigen und so Themen wie Orgasmusbefriedigung wirklich aufzuteilen und zu sagen, okay, ich bin für meinen Orgasmus verantwortlich, du bist für deinen Orgasmus verantwortlich und wir treffen uns der Begegnung wegen. Also wirklich einmal beginnen, Sexualität wirklich total runterzubrechen und einmal so bewegungsreduziert als möglich zu gestalten, um einmal wieder einzutauchen in das Spüren und Fühlen und in das Erleben des Kontakts mit einem Gegenüber, sodass wir überhaupt erst einmal rausfinden aus dieser ganzen Performance- und Handlungsmechanismen, die ganze Zeit glauben, ich muss irgendwas tun, ich muss irgendwo herumruppeln, ich muss irgendwas stimulieren, ich muss irgendwie noch mehr herumreißen am Penis, ich muss den irgendwie noch fester wo reinstecken, härter, schneller, was weiß ich, sondern einmal völlig rausnehmen das Tempo und wirklich beginnen, wieder Begegnung stattfinden zu lassen, die Herzen zu öffnen und einmal schauen, was an dem Punkt passiert, wenn es einmal um nichts mehr geht. Und das wär für mich jetzt so der zweite wesentliche Punkt, also die Kommunikation und quasi die Begegnungsebene beginnen komplett zu verändern.
Mhm. Ja. Was da wirklich so spannend ist, ist in der Sexualität, also auch während der Sexualität, Kommunikation aufzubauen. Also für mich ist das eine Zeit lang wie so eine Welt, in die du eintrittst, die Sexualität, wo plötzlich nicht mehr gesprochen werden darf. Ja. Und ich möchte hier klar machen, das differenzieren wir bitte mit dem Thema Stöhnen. Ja, also seiner Lust Ausdruck zu verleihen.
Ja.
Denn es gibt natürlich Menschen, die sind komplett still dabei, aber es gibt welche, die haben kein Problem damit, ihre Lust Ausdruck verleihen, die können stöhnen. Aber sie können nicht miteinander reden.
Ja.
Und während der Sexualität mal anzufangen, in die Kommunikation zu gehen und auszusprechen, was da ist, und das mal normal werden zu lassen,
ja,
das ist ein richtiger Gamechanger.
Das ist der Gamechanger, ja. Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Und wirklich auch die Einladung, also ich kann mich ja nur an meine ersten Male erinnern, beim Sex beginnen zu kommunizieren. Ich habe das jetzt super schön gefunden, wie du das gesagt hast. So, also dort hört dann plötzlich Sprechen auf. Für viele hört auch Atmen auf, für viele hört dort vieles auf, ja, da wird dann irgendwas gemacht. Und ich kann mich noch erinnern, also was das am Anfang für Überwindung war, dort was auszusprechen. Deine eigenen Bedürfnisse, das, wie es mir gerade geht. Und ich meine, das erlebe ich jetzt mit der Daniela jetzt schon in einer sehr tiefen Art und Weise, sie zu begegnen. Und das mitzuteilen, was wirklich da ist, wenn man sie wirklich beginnt zu begegnen, also das wird da wird man immer verletzlicher und das wird schon immer ein Stück weit herausfordernder. Auch zum Teil, also sehr heilsam und gleichzeitig auch sehr herausfordernd, weil die Intensität und die Nähe ab einem gewissen Punkt einfach so, das mich so sehr berührt und an so einem Punkt zum Beispiel der Daniela wissen zu lassen, boah, da gibt es in mir gerade richtig Angst, dass du mich jetzt verlässt. Was plötzlich in einer Begegnung da sein kann, bringe ich, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, meistens noch immer ein bisschen zeitverzögert über die Lippen, weil ich einfach merke, so, oh wow, jetzt zum Beispiel mitzuteilen, dass so eine Angst in mir da ist, kostet mir gerade richtig viel. Und ja, ich möchte es einfach gern so authentisch teilen, um einfach Menschen zu inspirieren, wenn du an den Punkt kommst, wo du merkst, du möchtest jetzt gern was aussprechen und es liegt dir auf der Zunge, dir auch gern 2-3 Atemzüge Zeit lassen und es dann mitteilen, aber es aussprechen.
Mhm. Ja. Ja, da erinnere ich mich an meinen Prozess, wo ich letztes Mal, wo ich den Durchbruch dann hingelegt habe. Es war halt dieses Muster da von, okay, Sexualität heißt, ich muss irgendwie mit Kontrolle, also ich muss mein Programm abspulen, weil da weiß ich, dass es funktioniert. Das machen, damit sich das alles ausgeht mit Kondom und so weiter und so fort.
Ja.
Und irgendwann habe ich mir gesagt, okay, das geht so nicht mehr. Und dann habe ich meiner damaligen Partnerin das halt genauso erzählt und habe gesagt, hey, ich will üben. Und das ist natürlich, das zu erzählen, ist halt super schwer. Das heißt, ich fange mal an mit, du, ich muss dir was erzählen. Und dann denkt ein Anteil in mir, oh mein Gott, jetzt hast du gesagt, dass du was erzählen musst. Und so sich dann da durchzuarbeiten, in die komplette Verletzlichkeit zu gehen. Und letzten Endes, lange Rede, kurzer Sinn, bin ich an den Punkt gegangen, wo ich angefangen habe, einfach alles auszusprechen. Jeden Gedanken, jede Angst. Und ich habe mich dem ausgesetzt, dass sie nackt vor mir lag und ich in dem Problem drin war und ihr gesagt habe, so, und jetzt denkt mein Kopf das und jetzt geht nichts.
Ja.
Und habe gesagt, ich habe eine Riesenangst, dass du mich jetzt ablehnst, verlässt etc. pp. Ja. Und ich bin so lange da drin geblieben, bis es funktioniert hat.
Ja.
So. Und das hat natürlich dann irgendwie, ich weiß nicht, bestimmt immer eine Stunde dazu gange mit all den Prozessen. Und das habe ich dann mehrmals gemacht. Und ich habe mir angewöhnt seitdem, wann immer in meinem Leben dieses Thema wieder auftaucht, gehe ich genau in diesen Schmerz rein. Kommuniziere das. So, dann gab es halt eben einen Partnerwechsel. Und dann habe ich gemerkt, ach, schau mal, es zeigt sich schon wieder ein bisschen das Thema. Mhm. Neue Person, neue Verletzlichkeit, die ist irgendwie wieder resettet. Habe ich eben genau dasselbe gemacht. Genau, und das ist bei mir mal so einer der wichtigsten Punkte gewesen, um da rauszukommen.
Ja, absolut. Und gleichzeitig möchte ich eben auch dazu einladen, wirklich auf der Körperebene diese Forschungsreise anzutreten.
Mhm.
Das, weil kann ja auch wieder zu dem führen, dass man jetzt über das Mitteilen bzw. über das Kommunizieren, dass ja auch wieder Stress da ist und dass das dann vielleicht auch nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, weil dann ist man wieder mehr im Kopf und dann ist man auf der Kommunikationsebene. Also ich möchte echt einladen zu dieser Balance zwischen der Forschungsreise auf körperlicher Ebene und der Kommunikation. Mhm. Und eben dort zum Beispiel beginnen zu forschen, also das war etwas, was ich lange Zeit praktiziert habe und noch immer praktiziere, ist eben aus dem Slow Sex ist, also der Mann, also wir sind jetzt bei einer Mann-Frau-Beziehung, der Mann führt den Penis in die Joni ein und dann ruht der einfach nur da drin. Das heißt, der bewegt sich jetzt vorerst einmal nicht, sondern der ist einmal nur da drin. Und ob der jetzt steht oder ob der hängt, liebe Männer, spielt vorerst keine Rolle. Es geht um das, dass der da drin ist und dass du mit deiner Partnerin einmal am Atmen dran bist und einmal nur am Spüren und dann Fühlen, was da passiert. Und das wäre zum Beispiel eine schöne Übung und eine schöne Möglichkeit, auch aus dem heraus beginnen zu kommunizieren, was du da fühlst, was fühlst du da, was spürst du da, wie verhaltet sich dein Körper. Und dass man eine gute Balance findet aus dem immer wieder sich auch rückbesinnen auf das Spüren und auf das Fühlen, weil letzten Endes geht es ja in der Ebene auch darum, dass wir wieder zurückfinden zu unserem Spüren. Und über das Spüren und Fühlen, was sind meine Bedürfnisse, was ist mein Verlangen, wo ist meine Genussfähigkeit, wo möchte ich mich da hingeben, wohin möchte ich mich da öffnen. Und das wär zum Beispiel zusätzlich eben eine schöne Möglichkeit, so ranzugehen, um den Körper nicht dabei zu vergessen. So, und jetzt ist mir an dem Punkt noch etwas ganz, ganz wichtig zu sagen. Wenn da jetzt jemand dabei ist, der vielleicht sagt, okay Silvia, super Thorsten, jetzt habe ich aber vielleicht gerade keine Partnerin, wie mache ich denn das jetzt dann? Dann gibt es eine schöne Einladung für dich, nämlich du suchst dir jemanden raus, der Tantra-Massagen macht oder meinetwegen beginnst mit Lomi-Massagen und dann ganz konkret beginnen, die Masseurin oder den Masseur an dem Punkt der Massage einmal mitzunehmen, was du spürst und was du fühlst. So, und dann kannst du das in so einem Setting beginnen zu trainieren, zu kommunizieren, was dein Spüren, was dein Fühlen und was dein Erleben ist. So, genau.
Ein wirklich guter Punkt.
Ja.
Ja.
Genau. Ich kann mich selber noch erinnern, also in der Zeit, wo ich da dann einmal Single war und dann auch damals, ja, in der Beziehung dann am Anfang war ich da noch, war ich einige Male bei einer Tantra-Massage, weil ich mich auf die Forschungsreise begeben und boah, also da habe ich ganz viel begonnen kommunizieren, was da gerade in mir passiert. Mhm. Das war sehr, sehr heilsam, einfach auch mal vielleicht in so einer Situation das zu beginnen, weil halt einfach man dem Menschen noch nicht so nahe ist. So, das kann für den einen leichter sein, für den anderen wieder schwieriger. Also es ist immer personenabhängig. Jo.
Mhm. Was mir noch einfällt, ist, wir haben ja anfangs das Thema Pornografie ein paar Mal genannt. Wenn man sich auf diese Reise begibt, dann Pornografie komplett rausnehmen.
Ja,
komplett. Also das ist natürlich jetzt etwas, wo man super viel drüber reden könnte, warum, wieso, weshalb. Ich meine, ich bin jetzt kein Sexualtherapeut und kann da super in die Tiefe gehen, aber ich weiß noch, das ist jetzt 3 Jahre her, da bin ich nach Südamerika gereist, bin in den Dschungel gegangen und habe 3 Wochen mit Schamanen gearbeitet. Wir haben ganz viele Zeremonien gemacht und so, das war super schön. Und irgendwie habe ich da für mich eine Änderung mit nach Hause nehmen wollen. Also ich habe einige Änderungen mit nach Hause genommen, aber das war für mich so dieser goldene Punkt, wo ich gesagt habe, ab jetzt nie wieder. Und ich habe nie wieder einen einzigen Film, ein Bild oder so mir angeguckt und das werde ich auch nie wieder tun in meinem Leben. Und das ist echt ein ganz, ganz wichtiger Prozess. Und da könnte man fast eine eigene Episode zu machen, wie man da rauskommt. Deswegen glaube ich, wenn wir das Thema nicht so anschneiden, aber da kann ich jedem nur ans Herz legen, beschäftigt euch damit. Das ist ein Muster, was natürlich sehr anziehend ist, aber das gehört aus dem eigenen Energiesystem komplett verbannt.
Ja, absolut.
Da habe ich eine sehr radikale Meinung zu.
Ja. Bin ich voll bei dir. Absolut. Ja. Allein schon mal wegen der Bilder und auch jetzt auf energetischer Sicht, was du da die ganze Zeit mit reinziehst, also das sind mehrere Aspekte und natürlich aus dem, wenn du da jetzt wirklich am Üben bist und also die ganze Pornoindustrie, die wirkt ja grundsätzlich in unserem Kopf schon, also von Beginn weg und sehr, sehr wesentlich, das absolut beiseite zu legen und wirklich es sein zu lassen, genau. Ja.
Und ich gebe nur einen Punkt mit, an den fast keiner denkt. Der hat mich damals geflasht, wo ich es verstanden habe. Unser Gehirn kann nicht unterscheiden zwischen erlebter Realität und gedachter bzw. gesehener Realität. Und wenn wir in der Sexualdynamik sind, hat das sehr viel mit Alpha-Mann und Beta-Mann zu tun. Und die Sexualität hat sehr viel mit Testosteron zu tun. Und du siehst eben, wenn du dir auch Affen und so anguckst, der Alpha-Mann hat automatisch, weil er der Alpha-Mann ist, mehr Testosteron. Also das System reagiert mit dem Hormonhaushalt auch auf die Situation, in der du in deiner Gesellschaft gebracht wirst. So, jetzt guckst du dir Pornografie an. Was siehst du? Wie ein anderer Mann mit einer Frau. Mhm. Das heißt, dein Gehirn kriegt immer wieder gesagt, du bist Beta-Mann. Mhm. Das ist wirklich, da denkt fast keiner dran. Das fand ich so wow. Und alleine sich das mal herzunehmen. Jedes Mal, wenn du dir so ein Bild, so einen Film anguckst, sagst du deinem System, du bist nicht der, der die Frau kriegt. Lass das mal wirken, liebe Leute.
Ja, cool, danke Thorsten dafür. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Perspektive, das aus dem zu betrachten. Mhm. Genau. Ist spannend, weil also das kenne ich von mir. Das hat ja etwas zu tun, zum Beispiel mit dem sich klein fühlen und dann bringst du das nicht auf die Straße und dann kannst du das nicht performen. Und mittlerweile hat sich das verändert, weil ich das große Glück habe, eine wundervolle Frau an meiner Seite zu haben, wo man da einfach für sich dran ist und wo man einfach an seinen Themen dran ist und auch schon lange keine Pornografie mehr am Start ist. So. Also wo man, so wie du sagst, ich habe das dann ab einem gewissen Zeitpunkt irgendwann wie Rauchen aufhören war das. Das war am Anfang auch echt, es war wie ein Entzug eigentlich. und das so gewohnt war. Und da einfach auch nur, warum ich das mit der Partnerin angeschnitten habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wirklich auflösen tut sie das, wenn eine Frau oder ein Gegenüber, ein Partner, eine Partnerin beginnt, dich wirklich aus tiefstem Herzen in all dem, was du bist, in deinen Bedürfnissen, in deiner Lust, in deinem Trieb, in deiner Liebe, wirklich zu lieben und anzunehmen. An dem Punkt ist was passiert. Es war wie, wie du wirst zum Alpha-Mann, weil du ein Gegenüber hast, das dich so sehr bedingungslos liebt für das, was du bist. Und ja, das hat wirklich, also muss ganz ehrlich sagen, hat ganz viel in Bezug auf die Beziehung zu meinem Penis transformiert, als ich ja, mit meiner jetzigen Partnerin, als die begonnen hat, mich so sehr zu lieben, das ist spannend, wie sie das dann aufgelöst hat, weil du plötzlich merkst, okay, all die Geschichten, die dein Kopf da erzählt, die stimmen eigentlich gar nicht. Mhm. Und ja, sehr, sehr spannend.
Und was da auch noch sehr spannend ist, so in der Mann-Frau-Dynamik, in der Polarität ist ja so, dass wir eben mit Gegensätzen aufeinander kommen. Und ein Mann sieht bei einer Frau tendenziell den kompletten Ist-Zustand. Ja, man sagt ja auch, ein Mann ist ein Stück weit oberflächlich. Ja, ein Mann ist ein Augentier. So. Eine Frau ist in der Polarität so, dass sie in die Zukunft schaut. Die geht mit einem Mann auch mit dem Potenzial des Mannes in Begegnung. So, wenn man sich jetzt hernimmt, die Frau wird schwanger, ist schutzbedürftig, die Kinder und so weiter und so fort, die muss evolutionär betrachtet in die Zukunft gucken. Man sagt, Frauen sind Ohrentiere, die hören sehr viel zu, um rausfinden zu wollen, was in Zukunft passiert. Und wenn du jetzt eben dieses Thema hast und du ignorierst das weg, dann ist das etwas, wo in der Frau ein Abfall der sexuellen Anziehung stattfindet, weil ihr evolutionäres Programm sieht, Achtung, da ist jemand, der hat ein Problem, der stellt sich nicht. Mhm. Wenn du aber durch deine Angst gehst als Mann und dich verletzlich zeigst und sagst, hey, das Thema habe ich und ich will daran arbeiten, dann passiert in der Frau das Gegenteil. Ihr evolutionäres Programm sagt, wow, geil, der schaut hin, der verändert was, das heißt, der entwickelt sein Potenzial. Und dann entsteht von ihrer Seite tatsächlich Anziehungskraft. Und das ist etwas, was mich so verblüfft hat, wo ich damals in diesen Prozess gegangen bin, mich komplett verletzlich zu zeigen und eben in diesen Prozess reinzugehen. Und ich war ja dann in dem Schmerz drinnen von, okay, die Erektion funktioniert nicht, ich habe ihr das gerade gesagt, oh mein Gott. Und es hat sie wirklich, also sie hat sehr, sehr anziehend gefunden.
Yeah.
Und hat mich so schön dabei begleitet.
Yeah.
Und das ist abgefahren.
Ja.
Es passiert genau das Gegenteil. Du teilst es und die Verbindung und die sexuelle Energie fängt an, ab dem Moment anzufahren.
Ja, voll. Absolut, genau.
Ja.
Ja, und das ist für mich ist der Schlüssel. Also der Schlüssel ist am Ende des Tages ist die Liebe, die das dann auflöst. Es ist die Liebe zu dir selbst und die Bereitschaft zur Verletzlichkeit, die Tür- und Toröffner ist für die Liebe deines Gegenübers. Und ja, da kann sie es auflösen und kann letzten Endes in Heilung gehen.
Ja. Mit einem Blick auf die Zeit.
Ja.
Lass uns vielleicht mal jetzt so zum Abschluss sagen, wenn wir das mal die neue Männlichkeit nennen. Ja.
Ja.
Neue Männlichkeit im Umfeld von Liebe. Lass uns mal da so auf den Punkt bringen, jetzt so zum Ende vielleicht auch als Takeaways für alle, die zuhören. Worum geht's? Was kann man sich mitnehmen?
Ja, die neue Männlichkeit ist definitiv bereit, der inneren Not und dem inneren Schmerz zu begegnen, den zu kommunizieren und über die Not und den kommunizierten Schmerz und den Gefühlen, die da sind, das Kommunizieren der eigenen Bedürfnisse, das Einstehen für die eigenen Bedürfnisse, also das sich erlauben, seine Bedürfnisse mitzuteilen. Und über diese Ehrlichkeit mehr und mehr in diese Liebe zu finden. Und über die Liebe ein Stück weit ganzer zu werden. Mhm. Wie nach Hause kommen ist es, also es fühlt sich für mich mehr und mehr an wie nach Hause kommen. Je mehr ich mich dort in der Sexualität mit meiner Partnerin erlebe, in dieser wirklichen Nähe, über diese Verletzlichkeit, desto mehr fühlt sich das wirklich an, wie mit meinen tiefsten, innersten Wesenszügen in Kontakt zu kommen. Mhm. Und so, das möchte ich gern die Zuhörer einladen und auch die Zuhörerinnen einladen, offen ihren Männern zu begegnen und ihnen vielleicht auch ein Stück weit eine Einladung auszusprechen, einmal zu kommunizieren, was vielleicht da ist. So, das würde ich so abschließend.
Ja, für mich ist der Krieger gerade präsent. Also die männliche Energie ist die Energie, die ist gemacht für Challenges, die ist dafür gemacht, in die Kraft zu gehen, die ist dafür gemacht, sich Herausforderungen zu stellen. Und überall da, wo sich die Angst zeigt, die verhindern will, dass ich meine Lust zeige, dass ich mein Problem zeige, dass ich mich ausdrücke, dass ich sage, was ich will, etc. pp. Da als Mann in dir nachzuforschen, wo ist dieser Anteil des Kriegers? Der ist in unserer DNA, der ist in unserer Grundenergie drin. Und zu versuchen, an diesen Stellen da einfach reinzugehen und sich zu sagen, okay, ich gehe jetzt in diese Kriegerenergie und ich stelle mich dem. Und dann kommt in der Polarität eben auch die Frau, die, wie soll ich sagen, im Gegenpol die Heilerin ist, die, wenn der Krieger nach Hause kommt, sich halt auch um ihn kümmert und es liebt und für ihn da ist und dafür bietet er Schutz und so weiter und so fort, diese Dynamik aufflammen zu lassen.
Schön. Wenn wir ihn vielleicht, dürfen wir ihn vielleicht friedvollen Krieger nennen, Thorsten?
Sehr gerne.
Auch aus Sicht des Nervensystems und der ganzen Kampfdynamik.
Ja.
Dass der Krieger letzten Endes einen tiefen Frieden im Herzen trägt.
Ja.
Ja. Für die Liebe.
Ja. Und jetzt, weil du das mit dem Nervensystem gesagt hast, also ich finde es schön, dass du es reinbringst, da möchte ich auch sagen, es geht ja nicht darum, dass unser Nervensystem niemals in den Fight-Mode geht oder so, sondern dass es sich wieder regulieren kann, dass es auch wieder in den normalen Modus kommt. Und das Problem ist ja, dass wir chronisch in einem Zustand hängen. Ja. Und deswegen ist dieser Aspekt des friedvollen Kriegers so schön, wie du ihn reinbringst. Da darf ich mal kurz in den Krieg ziehen, aber ich finde den Frieden wieder.
Ja.
So nehme ich das wahr.
Ja, schön.
Ja.
Cool, super.
Wunderbar. Ich habe das Gefühl, dass wir noch eine zweite Episode dazu machen werden.
Ja, schön, ich freue mich drauf.
Schauen wir mal wann.
Ja, cool. Voll gern, Thorsten.
Dann danke ich dir, dann danke ich allen, die zugehört haben. Ich danke allen, die ja an sich arbeiten und ich möchte euch meinen tiefen Respekt ausdrücken, dass ihr ja euch diesen Themen stellt. Wir haben es hier mit einem der schambehaftesten Themen überhaupt auf der ganzen Welt zu tun. Und ja, das ist echt Arbeit in der Tiefe, daran zu gehen. Absolut. Also mein Respekt.
Absolut. Voll. Und wer da Lust hat, also dran zu sein für sich und an dem Thema quasi zu forschen und was weiterzuentwickeln, also der Themenabend zum Beispiel Lebenslust oder das Retreat, widmet sich der Thematik insbesondere. Und letzten Endes tragt auch der Erfahrungsraum seinen Teil dazu bei, weil wir über die Beziehungsarbeit mit anderen Menschen wieder hinfinden zu dieser Spüren-Fühlsprache, dass wir wieder in Worte kleiden können, was in uns passiert und das letzten Endes alles dazu beiträgt, dass du in deiner Sexualität kontaktfähiger wirst. Und ja, wer da Lust hat, mal reinzuschauen, findest du alle entsprechenden Links in den Shownotes. Und so freue ich mich, Thorsten, mit dir auf die nächste Episode und wünsche allen Zuhörern alles Liebe und bis bald.
Bis bald.